Heute mit Chris Weinrich, dem Gründer von This Charming Man Records.
So, dieses selber machen, das geht mir manchmal da merke ich halt, dass viele Leute mit so einem Businessplan kommen. Aber der Businessplan ist erstmal nicht wichtig, sondern es ist erstmal wichtig, dass man weiß, was man macht, was man kann, wie man es umsetzen möchte, wie viel Zeit man investieren kann und dass man halt auch einfach manche Sachen einfach selber machen muss, weil nicht sofort jemand da ist, der das für einen macht. So ein bisschen Demut der Sache gegenüber halt, ne? Finde ich. Das ist so wichtig. Und das haben die meisten Bands, die Erfolg haben. Ne? Also auf jeden Fall langfristig Erfolg.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Chris Weinrich im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der ja in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Und Chris hat das Label This Charming Man 2011 gegründet und unter anderem Alben von Kadaver, Fjord, Messer oder Die Nerven veröffentlicht. Und das bedeutet 10 Jahre Label und somit runder Geburtstag. Moin, Chris. Herzlichen Glückwunsch.
Moin, danke.
Ist ja eigentlich so das Jahr der runden Geburtstag. Wir werden ja 20 in diesem Jahr.
Ach, 20?
Ich habe letzte Woche. Ja, 20. Ja. Krass, ne? Ich habe mit 40
Jahren das Leben
gestartet. Ja.
Ja, deine Kinder sind schon aus dem Haus,
sozusagen. Spaß, ja. Marco von Avocado Booking, den hatte ich ja letzte Woche da, die sind 25 geworden. Ist ja irgendwie so ein Jubiläumsjahr anscheinend.
Ja, für drei Leute auf jeden Fall. Ja, ich las davon von den 25 Jahren, das hat mich auch echt erstaunt. Irgendwie ist Marco auch schon immer so da, ne? Und man vergisst ja halt auch einfach mit seinem eigenen Verfall, wie lange man diesen ganzen Quatsch hier schon macht, ne? Mit Bands und so, ne? Und immer die gleichen Leute sieht und trifft und so. Also danke, dass du mich in deiner Sendung hast erstmal.
Ja, gerne, auf jeden Fall. Wie bist du so gestartet? Du bist, glaube ich, als Schlagzeuger in jungen Jahren mit diversen Bands rumgetourt, ne?
Ja, also meine Güte, wann haben wir denn angefangen? Irgendwann in den 90ern oder vielleicht sogar in den Ende der 80er, glaube ich schon. Da habe ich so die erste Band gemacht, aber das ist alles so ferner liefen. Da haben wir nicht nur so regional, ich komme ja aus Ostwestfalen, regional gespielt, so auf dem Sportfest und so. Ne? Das war schon Punkrock im weitesten Sinne. Ja. Da war die Schamgrenze war noch nicht so ausgebildet. Da hat man noch so alles mitgenommen, wo man eine Bühne und Strom hatte, da haben wir halt gespielt. Aber wir haben, also jetzt so, dass man rumgekommen ist und Touren gespielt hat, fing halt in der Tat mit Enfold an. Das war so 96. Und dann, da waren wir auch in Amerika auf Tour und Europa und solche Sachen. Ja, und dann stolpert man ja relativ schnell, lernt man ja da, zum Beispiel aus der Zeit kenne ich halt auch Marco. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir so Kumpels sind, aber auf jeden Fall kennt man sich. Ne? Wir haben My Hero Die Today zum Beispiel zusammengespielt, diverse Male. Solche Sachen halt. Ne?
Aber das war so alles so Hardcore-Punk Musik, ne?
Ja, so Krach-Kram, also nichts, was das Gros deiner Hörer wahrscheinlich irgendwie so kennen wird. Ja. Ja, genau. Und dann bin ich, also diese Sache mit der Band, da war ich, als wir das schon ein bisschen gemacht haben, bin ich relativ schnell dann nach Münster zum Studieren gegangen und dann in Münster, also Geografie habe ich studiert und während des Studiums habe ich angefangen bei Greenhill zu arbeiten. Und da bin ich dann halt im Endeffekt auch echt lange hängen geblieben. Habe währenddessen dann irgendwann mein Studium auch zu Ende gemacht, aber habe da eigentlich einen festen Job bei Greenhill gehabt und währenddessen diese ganze Bandgeschichte weitergemacht, also nachher dann mit The Now Denial zum Beispiel oder Durango 95, da haben wir auch diverse Touren gespielt an Japan und all so ein Kram und Südafrika, so obskure Ausflüge haben wir da gemacht. Naja, und dann irgendwann, als die Band sich aufgelöst hat, The Now Denial, das ist jetzt 11 Jahre her oder so, dachte ich mir, und da geht's jetzt Richtung Label, dass ich irgendwie ich hatte auch nicht Lust, mit 35 mich mit irgendwelchen Youngstern im Proberaum zu setzen und die Leute, mit denen ich hätte gerne Musik machen wollen, hatten alle Bands und deswegen habe ich dann gesagt, ey, da mache ich halt irgendwas anderes und dann ist mir halt so das Label eingefallen. Ne? Ja. Und dann habe ich angefangen, 2011 das Label so parallel zu der Arbeit bei Greenhill zu starten.
Okay. Dieses Geografie-Ding, ne? Ist das so ein Punkrock-Ding? Carsten Ehlich, ne? Vom Merch Cowboys ist auch, hat auch Geografie studiert, fällt mir gerade so ein.
Den habe ich aber nie gesehen an der Uni.
Ah, okay.
Der ist aber, glaube ich, auch deutlich jünger. Ne?
Ja, okay. Ach,
ich habe, mir lag das immer. Ich war, ich habe das in der Schule echt gerne gemacht und das ist so, hat so ein bisschen einen gewissen Bezug noch auch so zu was man so greifen kann, ne? So ja, Wetter und Bodenkunde und solche Sachen. Das ist alles sowas, was für draußen Kinder sozusagen.
Naja, okay,
und
okay.
Ich wusste eigentlich aber nicht, dass Carsten das auch gemacht hat.
Okay.
Das ist mir neu, habe ich jetzt gerade von dir erfahren.
Ja, ja, also siehst du, lernst auch du was.
ich lerne jeden Tag hoffentlich.
So ist es, so ist es. Aber bei Green Hell, wann bist du bei Green Hell angefangen?
Boah, 2001. Lange,
ne?
Ja, ich habe da fast 20 Jahre gearbeitet.
Also für Leute, die das jetzt nicht kennen, ne, also Green Hell ist eigentlich so der Plattenladen in Münster und vorher einer der bekanntesten Mailorder ja für so alternative Musik, hätte ich jetzt mal gesagt, so
also aus Münster heraus.
Ja,
früher auf jeden Fall für so Punk und Hardcore so eine Institution. Und das hat sich natürlich alles so ein bisschen ausgedünnt, ne, wie sich die Musikindustrie halt auch so entwickelt hat. Also hier mittlerweile kannst du halt alles kaufen bei Green Hell, ne? Also nahezu alles.
Ja,
auf jeden Fall deutlich mehr als früher. Kannst halt zum Beispiel auch eine Jazzplatte kaufen oder eine Hip-Hop-Platte oder irgendwie
sowas. Ja, ne? Okay. Und was hast du da gemacht bei Green Hell?
Ein Einkauf.
Ah, okay.
Also ich habe zu Green Hell gehörten ja früher Burnout in Hamburg, ne?
Ja.
Burnout Records und zur Hälfte Defiance in Köln. Na, also Underdog, Record Store.
Ja. Ja.
Und Defiance das Label. Und ich habe halt für die Läden, früher haben wir das so eher so wie Frankreich gemacht, da war Green Hell so Paris und die Satelliten wurden so von uns beliefert.
Ja.
Und das hat sich halt alles so ein bisschen auch jetzt geändert, dass die selber angefangen haben, bei den Vertrieben zu bestellen. Früher war das halt, lief das alles über Green Hell. Und deshalb habe ich dann halt mit anderen Leuten halt bei Green Hell zusammen koordiniert und die Einkaufsmengen festgelegt und so. Und damit man halt so ein bisschen flexibler wird in den Plattenläden, wurde das dann halt geändert, dass die Läden selber bestellen. Ne?
Ja,
und ich habe aber halt auch unter anderem so ein bisschen Social Media Sachen gemacht bei Green Hell am Anfang und zum Beispiel den Lagerverkauf mit den Bands, die da gespielt haben und sowas organisiert. Also irgendwie alles so ein bisschen. Habe im Laden gearbeitet, bin auf Konzerte gefahren, sowas halt.
Was hat sich denn in dieser Zeit eigentlich spürbar so verändert, wenn du das so rückblickend siehst? Das ist ja jetzt quasi fast 20 Jahre her. Gab es da so bestimmte Hochzeiten oder Tiefpunkte? Also ich hätte jetzt gesagt, Revival der Schallplatte, Niedergang der CD irgendwie so in dem Bereich. Ja.
Also ich habe ganz lange immer gesagt, auf so eine Frage, ob jetzt Vinyl wieder en vogue ist und so, ne, habe ich gesagt, bei Green Hell war das halt immer en vogue. Also das war wie spezialisiert auf Vinyl und es gab halt, wo ganz viele Leute halt die Platten rausgeschmissen haben halt so Punkrock-Labels, Hardcore-Labels, auch zum Teil auch Hip-Hop, aber nicht, also die haben auch irgendwann aufgehört, in den 90ern Platten zu pressen, aber auf jeden Fall Hardcore und Punkrock haben immer, da gab es immer die Schallplatte. Ne? Das war so das Medium. Und ich würde sagen, die Hochphase war definitiv für Green Hell wahrscheinlich 2002 bis 2000, also oder 2001, 2002, 2003, so, ne, also dieser Umbruch, Millennium-Umbruch, da, also, keine Ahnung, sowas mit einer Jimmy Eat World Clarity LP oder so, ne, also, die haben wir halt, weiß nicht, 1000 Mal verkauft oder so, würde ich jetzt sagen. Ja. Das sind natürlich jetzt mittlerweile Zahlen für andere Mail-Order, wenn du es jetzt vergleichst mit HAV oder so, ist das jetzt, also die verkaufen natürlich halt auch jetzt irgendwelche Themen in solchen Stückzahlen, aber früher war das natürlich einfach, da gab es das nirgends, ne? Da gab es das halt vielleicht bei Flight 13 oder bei uns oder so, ne?
Und ja, genau.
Da war das halt so das Ding und ganz grundlegend verändert hat sich, dass der stationäre Einzelhandel halt einfach nicht mehr so wichtig ist, um so Trends zu setzen, ne? Klar, da gab es halt da hatte jeder halt noch ein Nokia 3110 oder irgendwie sowas, kein Internet und die erste E-Mail-Adresse. Ne? Also wenn ich so überlege, die haben die Endvoll-Touren haben wir organisiert, um das jetzt kurz zu springen, aber es ist ja ungefähr gleiche Zeit.
Ja, ja.
Da hat man halt so Briefe geschrieben, ne, zu irgendwelchen Leuten in Tschechien oder irgendwie so und hat gefragt, ey, hast du Lust, unser Konzert zu machen? Und dann hat man 3 Wochen gewartet, bis man eine Antwort gekriegt hat und so. Ne?
Ja.
Also, und deswegen brauchte man halt den stationären Einzelhandel einfach, um so sich zu informieren, was überhaupt neu ist. Ne? Also eine Zeitung, einen Newsletter oder also postalische Infos waren wichtig, plus der Einzelhandel. Und da waren halt, ich überlege, was am Samstags bei Greenhill im Laden los war. Da haben wir mit 2 Leuten an der Theke gearbeitet und haben durchgehend verkauft. Ja. Da waren halt Leute, da sind halt Wagenladungen Leute gekommen aus dem Ruhrgebiet, aus dem Norden, aus dem Emsland und so, aus Köln zum Teil, die halt wirklich Fahrgemeinschaft gemacht haben, um zu uns zu kommen. So ganz eben Büren hat, glaube ich, bei uns zum Beispiel regelmäßig am Wochenende die Platten gekauft. So, ne?
Ja, also, Plattentourismus.
Ja, in der Tat. Also wirklich, krass. Das war echt, echt heftig. Ne? Und das hat sich natürlich komplett geändert, ne? Weil... Ja. Weil du bist ja selber Mr. Digital mit deinem Label so also natürlich nicht nur, aber du bist ja gut aufgestellt und das merkst du ja halt auch selber, ne? Das schiebt sich halt immer mehr weg vom physisch hin zu digital und physisch ist halt so das Liebhaber-Ding, ne? Mhm. Also das wird halt nicht ganz wegfallen, da bin ich fest von überzeugt. Aber dass du halt einfach. Also wir haben früher zum Beispiel mit unserer Band überhaupt nicht drüber nachgedacht, weniger als 1000 LPs oder 7 Inches zu pressen. Ja. Das war ein absoluter No-Brainer, dass man auf jeden Fall 1000 gemacht hat. Und wenn du ganz dicke Hose gehabt hast, hast du gesagt, ey, wir machen 2000.
Ja? Okay.
Und die ist man aber halt auch losgeworden. Einfach ohne Vertrieb, ohne, weißt du, also ohne großartig, dass man sich da jetzt ein Bein ausgerissen hat. Ne? Nur so Graswurzelgeschichten und so. Also, da waren halt einfach, die Leute waren halt hungriger auf wirklich den physischen Tonträger.
Ja,
und jetzt, selbst bei einer etablierten Band, auch vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Marathon-Mann-LPs du dann so presst oder so, ne? Aber das ist ja eine durchaus mehr als bekannte Band, also auch über so Genregrenzen
hinaus. Ja.
Und von sowas hätte man ja früher gesagt, okay, wir machen auf jeden Fall 5000 oder so.
Ja, ja.
Einheiten, nee, oder, also Vinyl oder so.
Ne? Ja, ja, klar.
Das macht ja kein Mensch mehr. Wenn ich jetzt mit Flight 13 oder so, Flight 13 Duplications, wo ich halt relativ viel presse, rede, die finden schon manchmal halt echt irre, dass ich 500er Pressungen mache. Und sagen so, ey, sau viele Leute machen nur noch 300. Die wollen das praktisch nur noch im eigenen Shop oder so anbieten, ne? Und so Special-Dinger machen. Und nach den 300 kommt halt einfach nichts mehr.
Ja, ja, krass. Ja, ja, richtig, ja, richtig. Was lernt man denn, wenn man in so einer Position im Mail-Order arbeitet und den Einkauf macht? Da stelle ich mir das so vor, dass du ja jede Woche irgendwie, oder nicht jede Woche, aber dann so über die im Laufe der Zeit tausende von Releases irgendwie so durch deinen Computer, durch deine Hände fließen lässt. Also was macht das so mit einem? Oder stellt man da erstmal fest, so boah, krass, wenn ich selber was mache oder die Dinge müssen irgendwie auffallen oder, also weiß ich, was lernt man da so, wenn man das so mitkriegt?
Also ganz viele Leute haben halt immer zu mir gesagt, oder auf, was heißt ganz viele Leute, die Leute, mit denen man halt so im Kontakt ist, man ist ja so in so einer Bubble halt auch, ne? Und da haben wir die meisten sagen so, boah, verrückt, ne, bei so einem Mail-Order oder du arbeitest im Plattenladen, boah, so High-Fidelity-mäßig, ne, das ist irgendwie so totale irre, total kredibile Superjob ist. So, ne?
Ja, ja.
Und dann habe ich gehört, irgendwann, also nicht in den ersten 5 Jahren, aber schon relativ häufig gesagt, ja, ey, das wird irgendwann zum Schrauben verkaufen. Ne? Mhm. Also klar gibt es da halt so Sachen, wo man total Fan ist und wofür man brennt, aber es ist auf jeden Fall, stumpft man halt auch ab, einfach weil das so eine Menge von Zeug ist, was rauskommt. Ne? Und das ist natürlich sehr geschmäcklerisch, was dann halt auch durch, wie man auswählt und so. Und das wird, glaube ich, halt auch nicht weniger, gerade was so angeboten wird. Und auffallen, ja, wie fällt man auf? Sag mir, erzähl mir das Geheimnis. Wie fällt man auf? Was muss man machen?
Ja, richtig. Ja, aber hätte ja sein können, dass du dann auch wirklich dann so für dich so feststellst, dass auch als Einkäufer sozusagen, ey, was wähle ich denn aus? Nur die Sachen, die ich kenne, was klingt spannend, du kannst dir das ja auch alles gar nicht mehr anhören dann, ne?
Nee, man liest halt quer, ne? Also ja. Da, klar sind da so, da hat, liest man so die, hat man so die Buzzwords, ne? Oder Buzzbands sozusagen. Ja. Und dann Referenzen waren da halt wichtig und also so richtig gefeatured habe ich Sachen, die ich selber super fand. Aber man kann natürlich nicht nur so einen geschmäcklerischen Mailorder machen, dass nur das reingenommen wird, was ich super finde. Ne? Das wäre ja halt auch stinklangweilig. Das will man ja auch niemandem, also stinklangweilig vielleicht nicht, aber das möchte man ja, man möchte ja breiter dastehen als der Geschmack von einem, ne? Ja. Oder einer. Und deswegen habe ich eigentlich alles, was so, was okay-mäßig, also was man zeitlich gut machen konnte und was, was ich dachte, was halt gut ins Portfolio passt, habe ich halt reingenommen. So, ne?
Ja, und, okay.
Ja, keine Ahnung. Also Value for Money fand ich halt eigentlich immer ganz gut. Ne? Also ich hab, weiß noch, wie ich mich regelmäßig über so Record Store Day Preise aufgeregt habe und gedacht habe, wer soll das alles kaufen? Vor allen Dingen zu den Preisen. Und wenn du dir jetzt, was weiß ich, 10 Jahre später anguckst, wie die Preise sich entwickeln, dann hast du ja fast bei regulären Releases bei so Major-Themen oder so Preise wie beim Record Store Day, ne? 25 Euro aufwärts. Also es ist schon sehr, ein sehr, wie will ich sagen, ein sehr, so ein elitäres Medium, ne? Also der, also auf jeden Fall Vinyl, ne? So, das ist nicht so jedermanns, weil man braucht halt schon auch einfach viel Geld.
Absolut, naja, das stimmt. Aber sag mal, du hast ja quasi nach ein paar Jahren bei Green Hell angefangen, quasi das Label zu machen, ne? Was war denn die Motivation heraus, das da noch zu machen? Quasi nebenbei, also neben deinem eigentlichen Job?
Also ganz nebenbei war es nicht, sonst hätte ich es auch nicht gemacht, sondern das war schon so aus, also zwei Geschäftspartner von mir sind halt auch bei Green Hell drin. Und wir haben halt so die Abmachung gemacht, ich mache jetzt hier, also ich fange das Label an, die sind kriegen halt Anteile am Label. Ich bin Geschäftsführer und wir sehen mal, wie sich das entwickelt. Ich mache das aus der Greenhill-Arbeit raus. Und der Mehrwert für Greenhill ist halt, dass man gute, im Bestfall gute Releases hat, die man relativ günstig halt anbieten kann, dass man halt Sachen, die ich zum Beispiel günstig von anderen Labels bekomme, ne, halt einfach über einen kurzen Weg zur Verfügung stellen kann.
Okay.
Und die Motivation war an sich, also wie ich schon erwähnte, dass bei mir halt die Band aufgehört hat und das war so eine sehr freundschaftliche, so eine Buddy-Beziehung zwischen allen und ich wollte halt ungerne sowas Künstliches oder beziehungsweise von null anfangen, weißt du, mit so alles wieder aufbauen, das ist ja halt auch echt einfach viel Arbeit so, ne?
Ja.
Und da, man ist halt auch nicht mehr 25 und man hat halt auch einfach andere Lebensrealitäten, das heißt, ich hatte da halt wenig Lust drauf und dann habe ich mir überlegt, was könnte man denn machen, um so Teil weiter von so einer Szene zu sein, und da ist relativ, da liegt ja so eine Labelarbeit nah, ne? Und dann, wir haben halt viele, also viel veröffentlicht bei so DIY oder also Do-It-Yourself Labels. Und da fallen, wie du vielleicht auch aus eigener Erfahrung hast, manche Sachen halt einfach auch dann so Aufgabenbereiche durchs Raster, was mich manchmal geärgert hat, weil man Sachen hätte besser machen können, aber überhaupt gar nicht, ich habe da keine Hard Feelings den Labels gegenüber oder so. Das war halt einfach so. Ne? Viele Leute machen das halt einfach so aus dem Bettkasten raus. Ne? So, genau, die haben die Kisten unterm im Schlafzimmer oder wo in der Ecke stehen, ne? und solche Sachen. Und dann fällt halt manches durch. Und ich dachte so, okay, ich probiere halt einfach Sachen ein bisschen organisierter, ein bisschen besser zu machen. Ob das jetzt immer geglückt ist, sei dahingestellt. Aber auf jeden Fall war das so der Anspruch. Und da ich das gut kombinieren konnte mit meiner Arbeit bei Greenhill, ohne dass man abends um 7 Uhr noch Pakete packen muss, ne, war das halt eigentlich so eine ganz schöne Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Ne? Und dann ist das ja relativ schnell auch echt abgegangen. Ne? Also ich meine, die Kadaverplatte ist das fünfte Release gewesen. So, ne? Und damit ist das halt relativ explodiert, ne, was man da so gemacht hat. Also auf jeden Fall kam es mir so vor. Ne? Und dann die Fjordplatte war relativ kurz danach, die erste Messer-LP, die erste Nerven-LP und so, ne? Und habe ich halt echt schnell innerhalb von so 2 Jahren oder 3 Jahren so total viel Aufmerksamkeit halt auch generiert.
Ne? Voll, also, ja.
Und dann war das, dann hat das halt auch echt sehr schnell direkt Spaß gemacht, ne? Weil man gemerkt hat, okay, man macht da halt was und offensichtlich finden es die Leute gut. So, ne?
Mhm. Wenn man jetzt so,
war so die Motivation.
Wenn man jetzt so guckt, du sagst gerade 5. Release, Kadaver, total erfolgreiche Band ja dann auch geworden. War das denn auch zu dem Zeitpunkt, als du diese Veröffentlichung hattest, war das quasi so on point schon, total ging das da total ab oder hat sich das dann auch erst so ein bisschen entwickelt?
Das hat ein bisschen entwickelt, hat sich das natürlich.
Ja.
Also das war jetzt nicht so, dass man die Platte gepresst hat und diese 500 Dinger, die ich gepresst habe, waren halt sofort weg und da war direkt Druck vom Vertrieb. Ne? Aber Man hat sehr schnell gemerkt, dass halt in so einschlägigen Blogs und so da die Meinungen ziemlich klar waren, dass das eine relativ einzigartige Platte in dem Genre ist.
Ja.
Ne? Ob das jetzt, also da kann man natürlich halt auch drüber denken, wie man möchte, so, aber da hat halt einfach, glaube ich, viel gepasst. Die sind extrem motiviert gewesen, oder sind extrem motiviert, total professionell auf den Punkt arbeitende Musiker. Und dann hat das Artwork hat gepasst, ne? Diese 3 Waldschrate da auf dem Cover. Ja. Der Sound hat gepasst irgendwie. Und es haben halt die richtigen Medien aufgegriffen und so multipliziert. Ne? Und dann war das relativ schnell innerhalb von einem Jahr. Also ich weiß nicht, da waren innerhalb von einem Jahr haben wir direkt, glaube ich, 5.000 Platten verkauft oder so. Ne?
Wahnsinn.
Und das ist aber halt, hat auch nicht abgerissen. Also ich habe da echt regelmäßig nachgepresst. Ne?
Ja.
Und also ich glaube, die beiden Christophs mögen mich verbessern, aber ich glaube, das ist halt die, also immer noch die bestverkaufteste Kadaverplatte, ne? Von allen Sachen, die gemacht haben. Also auch die Nuclear Blast Sachen sind da nicht dran gekommen.
Genau, also für die Leute, die jetzt da gar nicht viel mit anfangen können, die Band ist danach zu Nuclear Blast gegangen und dann ist auf Platz 42 gechartet und wie gesagt, sehr erfolgreich, auch glaube ich international. Das ist ja so eine Art 70s Psychedelic Rock, ne? So eine Geschichte, ja, Retro-Rock oder wie auch immer man das nennt, genau. Aber ja, genau. Wenn man das jetzt so hört, ne, die ersten 2 Jahre gingen gut ab, Kadaver, die Nerven, Fjord, die sind ja jetzt, dann, das sind auch Bands, die dann woanders hingegangen sind. Also wie kommt man denn an solche Bands ran? Also die waren ja damals wirklich dann noch klein. Hast du die ja entdeckt?
Tja, ja. Also ehrlich gesagt ist das so Glückssache, glaube ich auch. Also,
findest du?
Naja, also ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich so ein Goldgräber bin, weißt du? Ich mache mich nicht aktiv auf die Suche im Netz bei Bandcamp oder so nach irgendwelchen jungen Talenten oder sowas oder alten Talenten oder so, sondern bei Kadaver, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig sicher, wie das war. Ich meine, der, also Christoph Bartelt kommt halt aus Imbüren. Der ist, ich habe damals mit Robin aus Imbüren in der Band gespielt. Robin Schmidt ist jemand anders. Sei gegrüßt, Robin, wenn du das hörst. Es gab halt immer so eine über halt Pogo von Messer und damals Pressgang und so, ist auch Imbüren. Es gab halt immer so eine Verbindung nach Imbüren.
Ja.
Und ich bin mir nicht sicher, von wem ich diese CD gekriegt habe. Von denen, die haben so eine 3-Track-Demo-CD gemacht. Ne? Die haben die halt auch an alle geschickt. Also das ging halt auch an die großen Labels und das ging halt auch an die großen Magazine, also Heavy, wie heißt es, Metal Hammer, Rock Hard und sowas. Ja. Ne? Das hat halt einfach keine Sau interessiert. Und ich habe die Sachen gehört und ich weiß das noch ganz genau, da haben wir noch in der alten Wohnung gewohnt und ich saß mit meiner jetzigen Frau so im Bett, ich weiß gar nicht, irgendwie Sonntagmorgens oder so. Ne? Und dann habe ich halt, also Anna hatte halt auch so ein Fable für so 70er Kram und so. Und dann habe ich ihr das angemacht, meinte sie, hier, hör mal, ich finde das echt geil. So, ne? Also das ist jetzt, die erfinden das Rad halt nicht neu, aber das ist, hat echt einen geilen Vibe. Also der Sänger, also das klingt super, der Sänger ist halt geil, die sind zu dritt so, die bringen es halt echt auf den Punkt. So, ne? Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich mache das halt. Dann habe ich mit Frank hier bei Greenhill drüber gesprochen, der so Diehard Metal Heini ist und so und der sich halt da auch einfach auch auskennt, hat gesagt, hier, ey, ich denke, das finde ich, also ich glaube, das kann man machen, das sollte man machen. So, ne? Das sind gute Jungs. Und dann bin ich irgendwann, hatten die, glaube ich, das zweite Konzert, auch nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr frühes Konzert, im Keller in Berlin von dem Laden, der jetzt mittlerweile irgendwie auch umgezogen ist, wo oben ein Restaurant war, irgendwo in Mitte, was auch immer. Ja. Also ein ehemaliges China-Restaurant war das. Okay. Ein relativ fetter Laden. Die hatten unten einen kleinen Club. Da bin ich hingefahren und habe halt mit denen gequatscht und habe gesagt, ey, fand ich geil. Das war ein bisschen wackelig, die Show. So, aber generell waren da schon, da waren schon irgendwie 100 Leute oder so. Ne? Irgendwie und da, der Laden oder mehr sogar, das war halt echt voll und die Band war geil. Und dann habe ich gesagt, ey, lass das machen. Geil, geil. Ich habe Bock. Ja. So, let's do this, habe ich gesagt. Let's do this. Auf Deutsch. Okay. Aber. Und aber, dann fanden die das halt auch geil und dann haben wir es einfach gemacht. Und dann war das. War das halt so eine Glückssache. Bei Fjord war, also bei Tidal's Leap zum Beispiel, das ist, die sind ja auch relativ, also in, innerhalb des Genres, aber innerhalb des Genres, also wenn man jetzt so Touché Amouré oder irgendwie sowas nennt, ne, oder Latitude oder wie sie alle heißen, oder Piano Become the Teeth oder so, in dem Bereich für eine deutsche Band sind die halt auch echt erfolgreich. So, ne, da haben wir halt auch beim ersten Album auch echt gut verkauft. Und da war das zum Beispiel so, dass mein Kumpel Roland von Defiance Records, ehemals Defiance Records, ist auch mein Trauzeuge, hallo Roland, der hat mich angerufen, meinte so, ey, hier, ein Kumpel von mir, der Olli, der hat eine neue Band. Olli war früher bei Ambrose, also bei Defiance Band. Ne? So, ist aber ganz anders und so. Ich so, ja, okay, schick mal. Ne? Und dann hat er mir halt so einen Song, glaube ich, oder zwei Songs von der Titans League geschickt, von der ersten. Na, ich gesagt, ey, ja, geil, auch geil, anders, aber auch geil.
Ja, okay.
Lass uns das machen, so, ne? Und er so, ja, ja, ich kann mit dem mal vorbeikommen. Und dann sind die halt nach irgendwie, auf was auch immer, warum, ich glaube, Brechter war auch dabei, Thomas, sind die halt nach Münster gekommen und haben wir uns abends sind wir essen gegangen, also so ganz, also hört sich spektakulärer an, als es ist, ne? Also so jeder hat selber bezahlt und man hat halt so gebratene Nudeln irgendwo gegessen oder so, ja, ne? Und, haben da gequatscht und dann war das auch sehr schnell klar. Also ich habe ja auch überhaupt keine Verträge mit den Bands gemacht. Ich habe mit Kadaver bis vor irgendwann mal vor 3 Jahren, wo die oder 4 Jahren, wo es um so Lizenzierungen von Nuclear Blast ging oder so, haben wir nie was wirklich schriftlich gemacht. Wir haben mehrmals was aufgesetzt, dann hat das nie jemand unterzeichnet, weil wir es immer vergessen haben. Und zwar und wirklich, also nicht, weil sich jemand geweigert hat, sondern es war halt immer, wir haben das immer, wenn irgendwas war, telefoniert, wenn irgendwo der Schuh gedrückt hat, eben schnell gesprochen und dann wurde das halt sofort ausgeräumt oder anders gemacht oder so. Ne? Ja. Und alles immer auf einem kurzen Weg und das war, da gab es nie Knatsch. Ne? Also auch nicht, als sie zu Nuclear Blast wechseln wollten und so, ne, weil sie, also A, hatten wir ja nichts schriftlich, die konnten ja machen, was sie wollten, aber sie haben halt trotzdem mich halt konsultiert und wir haben darüber gesprochen und ich habe gesagt, ja klar, natürlich, das ist das fetteste Metal-Label, wo man hingehen kann, wenn die euch gut behandeln und wenn ihr keinen Quatsch unterzeichnet, dann macht ihr das natürlich. So.
Ja, ja.
Also ich kann das halt einfach auch nicht leisten. Ne? Ja, wir sprachen da ja schon mal drüber. Das ist halt einfach schwierig, ja, auch wenn du das alleine machst. Wenn eine Band auf einmal so einen Sprung macht, dann die werden halt automatisch damit professioneller im besten Fall. Die haben halt Leute, die für sie arbeiten, also die vielleicht ein Merch machen oder die mitfahren, die Licht machen, etc. pp. Und so ein Label muss generell sollte das halt auch mit ein bisschen mitwachsen, damit man halt einfach auch eine gute Infrastruktur bringt. Ne?
Ja.
Und ich kann das alleine nicht leisten, irgendwie einen normalen Job zu arbeiten, aus dem Job das Label zu machen, Promo selber zu machen, vielleicht Verlagsarbeit etc. pp. Ne? Und das geht dann halt irgendwann nicht mehr.
Ja.
Und deswegen war das, also das ist, aber jetzt, ich springe, tut mir leid, dass
kein Problem.
Ich war bei keine Verträge und Handschlag und so und die meisten Sachen, also auch mit Nerven, mit den Nerven, da kam, das war eine Idee oder beziehungsweise ein Kumpel von mir, Dirk Elsing, der Fin du Monde Records macht, der bis zu der Zeit, bis zur Nervenplatte, hat er sehr garagige und spartige Sachen gemacht. Und dann hat der, hat glaube ich, das erste Demo von denen gehört. So asoziale Medien, vielleicht haben die es, glaube ich, noch oder so. Okay. Und auf jeden Fall meinte der, Alter, die sind mega geil, check das aus. So, ne? Und habe ich gesagt, ja, geil, in der Tat geil. So, ne? lass uns machen. Und hat er gesagt, ja, er hätte halt, ich weiß gar nicht, ob er irgendwie nicht so, ich glaube, er hatte sich das vielleicht auch nicht so zugetraut, das alleine zu machen, weil das Letzte, was er gemacht hatte, war halt irgendwie nicht so super erfolgreich. Und dann haben wir das halt einfach erst zusammen gemacht, die erste Auflage, 500 Stück oder so, die waren halt auch sauschnell weg. Da gab es halt diese Platte mit der Bonus-Single, diesen Lana Del Rey-Cover-Song und so, ne? Und ja, da kommt immer eins zum anderen. Also man kennt halt Leute, die kennen Leute und irgendwann befruchtet sich das selber. Ne? Dann bringt halt eine Band den mit.
Wenn man es jetzt so von der anderen Seite nochmal anguckt, weil das würde mich schon nochmal interessieren, das sind ja jetzt, du hast es erzählt, die ersten 2-3 Jahre recht erfolgreich dann auch mit diesen genannten Bands. Wenn man es mal umdreht, was zeichnet denn, du hast es bei Kadaver schon so ein bisschen angesprochen, was zeichnet denn diese Bands im Großen und Ganzen aus? Also warum sind die so erfolgreich? Klar, gute Musik steht immer ganz oben, aber das ist es ja nicht komplett. Also es gibt so Eigenschaften, wo du sagst, naja, aber die machen alle das und das oder, ne, also woran liegt's?
Also die brauchen erstmal die absolute Unterwerfung und die totale Selbstaufgabe, um erfolgreich zu sein. Nein, natürlich nicht. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Und zwar geht es, also eine gute Platte reicht halt einfach nicht. Ne? Das bin ich fest von überzeugt. Du musst halt live, ist das A und O, dass eine Band live überzeugt. Ne? Und dass die das, was die machen, umsetzen und zwar in einer nachvollziehbar ehrlichen Art. So, also das, ich glaube, so eine, dass du dem Künstler abnimmst, dass das halt so real ist, was der macht, ist, glaube ich, so dass die Hauptsache eines Erfolges. Dann muss das Album gut sein oder der Song oder die Single oder was auch immer was. Und dann müssen die halt auch wissen, dass man auch selber erstmal einen Invest bringen muss. Ne? Also Zeit investieren muss. Dass man im Bestfall viele Seiten der Medaille des Plattenmachens, des Künstlerseins halt auch mal vielleicht selber ausprobiert und nicht direkt nach 3 Konzerten sagt, wir brauchen jetzt aber ein Booking. Und man denkt so, ja, nee, braucht ihr nicht. Sondern ihr braucht erstmal Erfahrung. Und Erfahrung sammelt man, indem man halt selber Sachen ausprobiert. Ne? Ja. Und indem man selber probiert, eine Tour zu buchen. Auch wenn das beschwerlich ist. Und das ist in manchen Genres wahrscheinlich deutlich schwieriger als im Punkrock oder im Hardcore-Genre, weil da einfach Strukturen bestehen. Also Indie-Kapelle mit deutschen Texten, im Falle der Nerven zum Beispiel, da ist das natürlich echt hart, ne? Weil die spielen hauptsächlich, oder da ist die Struktur ein Gleis 22 oder was auch immer was, oder ein Gebäude 9 oder irgendwie so. Und das sind Läden, die halt funktionieren über einfach anders als die Baracke in Münster, wo halt irgendwie 3 Kids im Privatbereich ein Konzert organisieren und auch wenn da nur 3 Leute kommen, sind irgendwie zumindest 3 Leute, die da waren, glücklich. Ja? Ja. Aber im Gebäude 9 oder im Gleis 22 sind das halt dann einfach Konzerte, die sich nicht tragen und eine Band, die keine Leute zieht, bucht halt auch einfach keiner oder ungerne. Ja. Das heißt, man muss halt einfach Sachen selber machen. Und in allen diesen Bands, die du gerade genannt hast, ne, Nerven, Messer, Fjord, Tidal Sleep, Kadaver, sind halt sehr disziplinierte Leute in den Bands, die wahrscheinlich halt auch zum rechten Zeitpunkt am rechten Fleck waren, gar keine Frage, aber die halt auch einfach ihren Shit zusammen haben. Also die wissen, wie man selber Konzerte bucht. Die waren halt schon auch selber mal die Leute, die Konzerte gebucht haben. Lindemann von Kadaver hat jahrelang halt irgendwie in Thüringen Konzerte gemacht, ne? War Bandfahrer, der ist mit irgendwelchen Garagenbands von Sounds of Subterranea als Fahrer und Tourbegleiter durch die Gegend gefahren, weißt du? Also der kennt halt nicht nur die Seite, dass man auf der Bühne steht und da auf einmal beim Rock am Ring 10.000 Leute stehen, sondern der weiß halt auch, wie es ist, vor 20 Leuten in irgendeinem miefigen Hinterzimmer irgendwo zu spielen, ne? Und das ist, finde ich, viel wert. Und die Erfahrung, die ich mache, oder manchmal mache, weil in dem Bereich, wie ich arbeite, mit den Bands, mit denen ich arbeite, die sind relativ vernünftig. Die meisten, auch die meisten, die sich bewerben, die wissen halt irgendwie um ihren Wert. Ich glaube, es gibt halt diverse Genres, die so produziert werden, wo es vermeintlich einfach scheint mit drei, weißt du, so drei Haken, die man setzen muss, nämlich einen Online-Auftritt, eine guten PR und einer guten Single und dann wird das schon. Ne? Ja. Das ist halt einfach, ich glaube, so funktioniert es nicht. Das kann, okay, das kann bei Popmusik vielleicht funktionieren oder so, aber bei so Live-Musik, also die, wo Leute, wo das Business einfach ist, auch sie auf eine Bühne zu stellen und ein Album zu präsentieren, da muss halt einfach mehr kommen. So, ne? Und ja, so dieses selber machen, das geht mir manchmal da merke ich halt, dass viele Leute mit so einem Businessplan kommen. Aber der Businessplan ist erstmal nicht wichtig, sondern es ist erstmal wichtig, dass man weiß, was man macht, was man kann, wie man es umsetzen möchte, wie viel Zeit man investieren kann und dass man halt auch einfach manche Sachen einfach selber machen muss, weil nicht sofort jemand da ist, der das für einen macht.
Ja. Ja. Ja.
So ein bisschen Demut der Sache gegenüber halt, ne? Finde ich. Okay. Das ist so wichtig. Und das haben die meisten Bands, die Erfolg haben. Ne? Also auf jeden Fall langfristigen Erfolg.
Ja, okay. Wie entdeckst du denn dann Bands? Du hast selber gesagt, so ganz aktiv bist du ja gar nicht. Das heißt, du kriegst Bewerbungen, wahrscheinlich so viele wie ich, relativ viele, und hörst die dann durch, oder? Also jo, wie kommst du an neue Bands?
Ich höre nicht alles, weil manche Sachen, finde ich, disqualifizieren sich halt schon alleine vom Foto, was mitgeschickt wird oder irgendwie so, oder von der Art, wie da angesprochen wird.
Ja, richtig. Ja.
Dazu habe ich halt auch, wahrscheinlich hätte ich Zeit dazu, aber ich habe auch einfach keinen Bock, weil ich denke, das macht halt auch keinen Sinn. So, man muss nicht jedem eine Chance geben, wenn man von vornherein schon weiß, dass das irgendwie nicht passen wird.
Ja, ja.
Aber klar, ich kriege halt Sachen zugeschickt, ich höre mir die interessanten Sachen an, dann trete ich mit den Leuten in Kontakt und sage erstmal, dass mir die Sachen gut gefallen, oder es kommt eine Band und sagt, ey, pass auf, wir haben mit denen und denen gespielt, die sind absoluter Wahnsinn. So geschehen im Fall Fjord. Da haben nämlich Titlesleep mit denen, glaube ich, in Aachen gespielt. Und Thomas Brechter rief mich an und sagte, ey, das ist vielleicht nicht 100% deine Baustelle, aber check die aus. Das ist fett. So, ne? Und also sozusagen, mein A&R-Team ist sozusagen, sind ganz oft die Bands, mit denen ich zusammenarbeite. Ne?
Okay.
Also weil das ist, die sind halt natürlich auch näher dran, ne? Ich kann halt auch nie auf jedem Konzert hier rumtouren und so. Also will ich halt auch gar nicht. Ne? Und von Bands, von denen ich die Meinung schätze, auf die kann man sich meistens halt auch einfach dann verlassen. Ja. Ne? Wenn die sagen, ey, das hat Hand und Fuß, check das aus, dann hat das meistens auch Hand und Fuß.
Ja. Ne?
Aber manche Sachen, zum Beispiel wie die O'Cans LP jetzt, oder Platte, das Album gab es auch auf CD, die haben sich halt ganz klassisch irgendwie so beworben, ne, und geschrieben. Da habe ich reingehört und fand das halt mega gut und habe dann gesagt, ja klar, lass das machen. Aber das mittlerweile habe ich halt auch einfach so ein bisschen so eine Freiheit, so Sachen, die so ein bisschen mit Risiko behaftet sind, einfach zu machen, weil man halt auch so ein bisschen finanzielles Polster hat. Ne? Am Anfang war das natürlich noch so ein bisschen schwieriger. Da hat man halt so geguckt, okay, ich habe jetzt 5.000 Euro auf dem Konto und mit den 5.000 Euro weiß ich, da kann ich halt eine LP-Produktion machen, ein bisschen Promo und dann ist das aber weg. So, ne?
Ja.
Da war man halt schon so ein bisschen mehr an, oder war ich so ein bisschen mehr angewiesen auf, dass halt Sachen auch funktionieren. Mittlerweile kann man sich halt auch so Luxussachen so leisten. Ne? Und manche Luxussachen sind dann auch erstaunlich geil und funktionieren erstaunlich gut. Das freut mich dann natürlich doppelt, ne? Dass es nicht nur mir gefällt, sondern auch anderen Leuten. Und manche Sachen funktionieren dann halt nicht so super, aber meine Güte.
Ja.
Also so, das wäre ja halt auch irre, wenn man, ich bin jetzt mittlerweile bei, glaube ich, 125 Releases so, ne?
Ja.
Innerhalb von 10 Jahren. Das ist ja jetzt schon auch ein bisschen. Ne? Und wenn das alles irre erfolgreich wäre geil. Aber,
aber Ansicht
machen. Also zeig mir irgendjemanden, bei dem das so ist. Ne? Das geht halt nicht.
Du hast ja gerade gesprochen, dir wurde eine Band empfohlen, wo gesagt wurde, ja, wir wissen nicht so genau, ich weiß nicht so genau, ob das bei dir reinpasst. Hast du denn irgendwie überhaupt so eine Labelphilosophie oder grob so eine Marschrichtung oder irgendwie einen Plan, so wie du das dann inhaltlich gestaltest?
Der Plan ist, dass ich da erstmal das gut finden muss. Ich mache da auch kein Geheimnis draus. Eine Fjord-Platte das ist eine geile Platte. Das rafft, glaube ich, jeder, der sich in diesem Bereich aufhält, der ein bisschen Ahnung von der Materie hat, der hört das und weiß, das ist geil. Spätestens wenn du die live siehst, sind keine Fragen mehr offen. Ne?
Ja.
Das ist aber jetzt nichts, was ich mir zu Hause regelmäßig anhöre. Ne? Also das ist mir dann zu unentspannt einfach. Ich höre mir auch keine Space Chaser zu Hause privat an. Ich bin aber durchaus Thrash Metal Fan. Also Space Chaser ist Berliner Thrash Metal Band.
Ja.
Haben jetzt gerade zu Metal Blade gesigned und so. Ne? Also das eine hat nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun. Ne? Also die Förplatte, ich finde die schon gut. So, ne? Ich finde auch eine Messerplatte gut oder ich finde auch eine White Wine Platte gut, aber das sind jetzt im Zweifelsfall höre ich mir zu Hause halt eine Creedence Clearwater Revival LP Best of an oder so, ne? Und leg die auf, weil ich das halt so zum Relaxen halt geiler finde. Ne?
Ja,
und
klar,
ich hatte bei der Arbeit die ganze Zeit Musik um die Ohren, mit der ich arbeite, so, also mir reicht manchmal halt einfach auch das, was ich bei der Arbeit so mitkriege, an Rezipieren von so einem Album, weißt du? Also,
ja.
Ich höre dann ja halt so eine Platte auch, keine Ahnung wie oft. Ne? So.
Richtig,
das ist natürlich was anderes, im Gegensatz zu früher in den 80ern oder in den 90ern, wo man so anfing, Musik zu hören, wo man sich in so Alben verliebt hat, die man wahrscheinlich 200 Mal gehört hat oder irgendwie so.
Ja.
Aber so hört ja, glaube ich, auch nahezu keiner mehr Musik, einfach weil so viel da ist, was geil ist, was man entdecken kann. Ne?
Ja.
Die Art und Weise ist ja überhaupt nicht mehr, das braucht man ja gar nicht mehr, dass man sich so reinsteigert in so ein Album. Kann man natürlich, aber muss man halt nicht. Ne?
Ja. Hast du denn irgendwelche Label-Vorbilder oder so, dass du sagst, so, boah, ey, das Label, ey, Knaller, das bewundere ich quasi für das, was es so tut?
Ja, da muss man natürlich den Allgemeinplatz Discord zum Beispiel nennen. Ne? Also das sagt ja wahrscheinlich jeder, der in dem Bereich arbeitet. Das ist schon echt Wahnsinn, dass man das wie integer und bei sich selbst und ehrlich und so, die sind und erfolgreich halt. Ne?
Also, ja, richtig.
Ist halt jetzt auch die Frage, ob die mit neuen Sachen erfolgreich sind, aber die haben halt natürlich einen Backkatalog, der irre ist. So, ne?
Ja.
Und bevor die zum Beispiel auf die Idee kommen, an irgendeinen, The Orchard oder irgendwie so, weiß ich, ihr Label oder sowas zu verkaufen, da müssen die alle tot über den Zaun hängen oder so, ne, dass sowas passiert.
Ja.
Selbst dann wahrscheinlich nicht, ne?
Zünden die wahrscheinlich lieber erstmal alles an.
Ja,
das ist schon
genau.
Immer mehr richtig.
Und das ist schon wirklich, da muss ich sagen, das habe ich höchsten Respekt, wenn Leute so integer bleiben die ganze Zeit, weil das schon auch, also gerade wenn so Sachen erfolgreicher werden, ist man natürlich, da juckt es einem manchmal ja halt auch im Finger, so, ne, dass man so sagt, okay, ja, okay, komm, dann legt man die CD beim Saturn halt irgendwie auf den Präsentationshaufen, weißt du?
Ja, richtig.
Nicht, dass ich da oft in die Versuchung gekommen wäre, aber das wird einem ja schon angeboten, auch vom Vertrieb, ne, ob man so Marketing machen möchte und so. Und ja, ich finde es halt geiler, wenn meine Platten in irgendwelchen kleinen Plattenläden rumstehen und so. Aber das kann man sich ja manchmal dann halt auch nicht so richtig aussuchen, wo die Leute kaufen. Ne? Ich fände es auch geiler, wenn die Leute mein Zeug nicht bei Amazon kaufen.
Ja.
Ich finde halt auch ganz, ganz, ganz ätzend und schlimm, wie sich so ein Markt halt verschoben hat, ne? Hin zu so diesen Big Playern und so, wo man halt auch einfach von oben, also das Problem habe ich jetzt nicht, das Problem wirst du wahrscheinlich auch nicht haben, aber das kriegt man ja durchaus, wenn man ein paar Leute da in der Branche kennt, die mit so Amazon zu tun haben, durchaus auch mit, dass da halt schon auch einfach echt, das ist echt ein hartes Business.
Ne? Ja,
und
klar.
Wenn du darauf angewiesen bist, bei denen stattzufinden, ne, dann das ist echt schwierig. Ne? Also,
Wie ist denn deine Vertriebsstruktur so aufgebaut? Also du hast einen Vertrieb, beziehungsweise hast du mehrere Vertriebe dann auch für internationale Geschichten? So, oder wie machst du das?
Genau, ich arbeite in Deutschland mit Cargo zusammen und habe dann für Benelux Sonic Rendezvous, die mein Vertrieb sind, in England Code 7, das ist ein Ableger von Plastic Head.
Ja.
für so die Metal-Sachen habe ich in Frankreich noch jemanden, Season of Mist. Mhm. Und in Amerika Cobra Side. Ne? Okay. Und das läuft halt mal besser, mal weniger. Ne? Also klar, das ist natürlich auch extrem schwierig für so einen Ami-Vertrieb, dann halt so kleine deutsche Themen da irgendwie unterzubringen. Aber zum Beispiel eine Kadaverplatte oder Mountain Witch oder irgendwie sowas, also gerade diese Rock-Sachen, ja. Die liefen da schon auch echt gut. Ne? Und ja, sowas halt. Ne? Also im Endeffekt bin ich angewiesen auf drei Sachen, also dass man direkt was macht, also mit kleineren, die halt nicht mit einem Vertrieb zusammenarbeiten, dass man halt seinen eigenen Mail-Order hat, der so exklusive Produkte halt anbietet und dass man halt einen Vertrieb hat, der die Läden halt beliefert. Ne? Also dass Leute halt auch einfach die Möglichkeit haben, in was auch immer wo, Bayreuth, in ihrem kleinen Plattenladen über Cargo diese Platte einzukaufen, wenn sie die möchten. Ne?
Und die Käufer, so wenn du das, kannst du das grob so einschätzen, wie viele Käufer sind so national und wie viele sind international? Wie wichtig ist international bei dir?
Das ist eine gute Frage. Also das ist, also ich kriege halt schon Ordern, was gerade im Metal-Bereich ist das schon international, merkt man das halt auch so Underdog-Themen, das ist, die Szene funktioniert dann noch sehr, glaube ich, dass Leute sich so die Diamanten, die bevor sie halt geschliffen werden, raussuchen, ne? Und dann ordern da Leute aus Kanada oder aus Chile oder so eine Nightfire-LP bei mir, ne? Weil das halt so, die kriegen das, weil das so Nerds sind, die das von irgendeinem Blog oder so mitkriegen, dass da halt eine New Wave of Classic Heavy Metal Platte irgendwie in Deutschland bei The Charming Man rausgekommen ist, ne? Die es halt 100-mal irgendwie bei mir im Vertrieb gibt, ne? Also in der limitierten Version. Und dann ordern da halt einfach 20 Amis.
So, ne? Wie kriegen die das denn mit? Wie kriegen die das denn mit?
Ach, ich habe ein Mailout, also ich habe so ein Mailout, ne? Ja. Die, da sind halt internationale Kontakte drin. Ich arbeite natürlich halt auch mit Promo, ne, mittlerweile. Also am Anfang habe ich das nicht gemacht, aber mittlerweile habe ich einen guten Promopartner, Daniel Zischke in Hamburg, CZ Promo, Daniel sei gegrüßt. Und der hat einen guten Verteiler. Und wir machen dann halt regelmäßig auch so Präsentationen irgendwie, ne? So Single- oder Videopräsentationen auf internationalen Plattformen, ne? Also, und wenn du dann halt bei Brooklyn Vegan zum Beispiel eine Okens Videopräsentation hast, dann kriegst du natürlich halt auch ein paar Amis, die das geil finden, ne? Oder generell Nordamerikaner. Ja. Und dann ordern da halt Kanadier und US-Bürger und Bürgerinnen bei mir.
Ja.
Und gut, ich war
fertig. Jetzt hast du ja eben schon gesagt, und ich meine, da hast du ja auch den Background mit dem Green Hell Mail Order, also eigener Shop, ist natürlich dann, nehme ich an, sehr wichtig. Was mich nochmal so interessieren würde, es gibt ja noch ein paar andere oder so zwei, drei andere Dinge, die so abseits dessen stattfinden. Wie ist denn zum Beispiel dein Blick, ich habe gesehen, da verkaufst du auch, auf eine Plattform wie Discogs?
Ja, irre. Also die Leute, die sich das ausgedacht haben, kommen vor Lachen nicht in Schlaf. das ist schon echt eine Wahnsinns-Idee gewesen.
Ja.
Also für die Leute, die es nicht kennen, ist halt eine Plattform, die eigentlich damit angefangen hat, dass du so als Fan deine so ein bisschen deine Musikkredibilität zeigen konntest, indem du gelistet hast, was du so zu Hause im Schrank stehen hast, ne? Aber sehr präzise mit unterschiedlichen Pressungen, Matrixnummern etc. pp. Und daraus haben die sich gedacht, ey, da sind jetzt so viele Leute, die ihre Platten da listen, da schließen wir doch mal ein Marketplace an, dass man nicht nur Sachen listen kann, um zu sagen, hier, guck mal, das habe ich, sondern guck mal, das möchte ich gerne verkaufen. Und das ist mittlerweile so Amazon des Plattenverkaufens, würde ich sagen.
Ja.
Ne? Aber irgendwie ja, keine Ahnung, irgendwie hat da keiner Probleme mit, ne? Also das ist halt schon riesig einfach, ne? Ja. Da sind, ich weiß nicht, wie viele Millionen Tonträger da gelistet sind, ne? Und da, also das, da verkaufe ich auch, ja. Ja. Das heißt, daraufhin wolltest du ja genau, hinaus, ja, aber ja, das hält sich bei mir so in Grenzen. Ne? Also das,
okay,
weil die, also da, klar, da verkaufe ich halt schon auch irgendwelche limitierten Sachen und so ein paar Tauschsachen oder so. Aber das Haupt, mein Haupt-Mailorder-Geschäft ist über meine Seite.
Hm. Ne? Gibt es für Discogs eigentlich irgendwie eine Softwarelösung oder so für die Abwicklung und Einstellung oder macht man das alles manuell?
Nee, das macht, also die haben eine API, eine offene, ne?
Ja.
Und du kannst dir da halt was schreiben, wenn du möchtest. Und es gibt, aber so wie ich weiß, keine wirkliche, also so eine Bausteinlösung zum Beispiel, ja, für, ja, WooCommerce, okay, oder so. Ne? Also ich arbeite jetzt mit WooCommerce, ne?
Ja,
und
okay,
das ist, ja, irgendwie, die sind sehr cool, was ihre Schnittstelle angeht. Also da liegt sehr viel offen und die, ich glaube, die wollen das halt auch, dass man die Sachen da zieht und dass man möglichst was, also die verknüpft, ne, weil es ja halt natürlich auch einfach eine spitzenmäßige Werbung für die ist, ne, und noch mehr Traffic im Bestfall auf deren, voll, Seite bringen.
Ja, ja. Macht total Sinn.
Aber auf jeden Fall ist das halt eigentlich so der Online-Plattenladen der Zukunft, ne, weil du,
okay,
jeden, also alles, jede Kleinigkeit, jeden Unterschied, alle 1500 Pressungen einer Pink Floyd, The Wall, oder Dark Side of the Moon, ne, mit allen Misspresses und Sondereditionen findest du da. Und wenn du nicht deinen Verstand bisher verloren hast mit deiner Plattensammlung, dann geht's in Discogs, spätestens dann verlierst du ihn.
Verstehe. Wie ist denn dein Blick auf Bandcamp dann? Das wäre ja so nochmal das zweite Pendant.
Also Bandcamp, erstmal finde ich, dass das auch eigentlich eine coole Plattform ist. Also auch da, wer es nicht kennt, ist mehr oder weniger so eine Online-Plattform, wo du als Künstler oder als Label oder wie auch immer, also könnte meine Mutter auch einfach ihre Sachen, die so unter der Dusche singt, hochladen. Und vielleicht findet das irgendwelche Follower da, ja oder nein, das weiß ich nicht. Und du kannst halt Alben hochladen, du kannst Merch anbieten und es wird halt so eine Fee verlangt von, weiß ich gar nicht, wie viel das ist, 4% oder so oder 3, ja, oder so, für jeden Verkauf. Du kannst halt Premieren da machen und das ist, habe ich jahrelang nicht gemacht. Da muss ich sagen, ich Idiot. Ich habe das letztes Jahr erst mit meinem ganzen Katalog bin ich da hingezogen.
Ja. Ja.
Und also das ist halt wirklich auch, da muss ich auch wirklich sagen, da habe ich total gepennt, weil das gab's ja, ich glaube schon auch, also es gibt's ja echt lange, ne?
Gibt's
also
lange, ja,
auch,
ja.
Auch bevor Spotify hier so populär wurde, meine ich sogar, ne? Und
ja, das kann sein.
Da sind mir sehr, sehr viele, glaube ich, direkte Sales durch die Lappen gegangen, weil das eine internationale Plattform ist, ne? Wo viele Leute halt einfach auch zum Stöbern hingehen und zum sich schlau machen und es gibt so Querverweise, so wie so Cross-Selling-Geschichten, dass man halt die Leute, die das hörten, fanden das auch gut oder die Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Aber halt alles, also alles irgendwie so charmant. Das ist nicht irgendwie so mit der Brechstange, finde ich. Die machen so gewisse, also auch so Tutorials und so redaktionell arbeiten, die halt auch zu manchen, ja, Themen. Das ist echt eine gute Seite, finde ich. Ist so vom Handling. Und ich bin letztes Jahr da, wie gesagt, mit meinem Katalog erst hin.
Krass.
Seitdem, ja, ich da bin, habe ich da natürlich halt auch schon ganz, ganz okay Umsatz gemacht, ne, mit so, auch mit so Premieren und so Direktkäufen und sowas. Und hätte ich das halt gemacht zu einer Zeit, wo eine, was weiß ich, Teil wie Kadaver, also vor 10 Jahren.
Ja, ja, genau. Ja.
Hey. Ja, frag mich nicht, wie viel Kohle ich da verstanden habe.
Ja, also, man weiß, vielleicht haben die da woanders gekauft. Aber ich sehe Bandcamp auch so. Also es ist ein bisschen so undergroundig, aber da auch so Plattenladen-Flair, so ein bisschen. Also wir sehen das auch. Auch da, weiß ich, kannst du auch nochmal sagen, auch da fehlt so eigentlich so ein bisschen diese Schnittstelle, ne, dass man es irgendwo andockt, wenn man halt was verkauft oder einstellen will, ne?
Ja, die arbeiten natürlich mit hohen Standards, ne? Also ohne MP3s und sowas. Also du musst halt schon so High-Quality-Files hochladen, ja, ja, und so. Und ja, keine Ahnung. Ich fände es auch geiler, wenn ich das bei mir aus meinem Shop machen könnte, mit einem Knopfdruck, so. Gar keine, ja, Frage. Aber die Frage ist halt, dann musst du mal Kosten-Nutzen sehen, ne? Für sagen wir mal, angenommen, selbst wenn man da 500 Euro im Monat macht, ne, oder 1000 oder so, dann so eine Schnittstelle ist halt einfach echt teuer, ne, wenn du da jemanden ransetzt zum Programmieren. Ne?
Ja, ja, das muss ich ja irgendwie
auch rentieren. Und ja, im Endeffekt ist das ja auch überschaubar, die Arbeit, die man da reinstecken muss. Ne? Du legst das einmal, also wie bei einem Digitalvertrieb im Endeffekt. Ne? Die gleiche Arbeit. Lädst einmal die Files hoch, legst das einmal vernünftig an, gibst ein VÖ-Datum und kannst dann halt Premieren machen oder den Vorverkauf starten oder so. Aber das ist in der Tat ein gutes zusätzliches Asset, gar keine Frage. Mhm. Ne? Also, ja, wie gesagt, ich erwähnte es schon. Da war
Du verkaufst darüber dann auch richtig physisch, ne? Also Schallplatten auch und CDs und so.
Ja. Genau.
Okay. Ja. Okay.
Also halt auch alles übersichtlich, ne? Also jetzt keine 100 LPs von einem Thema, ne? Aber viele nutzen das halt auch nur, ne? Also da gibt es ja genug Bands, die keine eigenen, überhaupt gar keine Homepage oder sonst was haben, sondern das halt mehr oder weniger als ihre Homepage nutzen und darüber ihre physischen Verkäufe und halt auch Shirts-Verkäufe und so abwickeln.
Ja. Naja, genau. Ja, krass. Hättest du eigentlich in diesem groß was geplant, feiereimäßig zum 10-Jährigen?
Ja, immer Remi Demi und Feierei und so, ne?
Dann hoffen wir für nächstes Jahr, ne?
Ja, wahrscheinlich schon. Also, ach, keine Ahnung, Anfang letzten Jahres habe ich noch gedacht, ob ich so probiere, so 3 Tage hintereinander je einen ehemaligen TCM-Act ranzuholen, weißt du? Also so ein großes Ding und dann 2 andere Bands davor packen. Ich mache jetzt ist was in der Planung, so eine 10 Jahre Charming Men LP. Cool. Das ist aber noch nicht ganz spruchreif. Also es gab halt diverse Bands, die so Sessions gespielt haben und das ist so eine, alles so Versionen, die es halt noch nicht gab und so, ein paar unveröffentlichte Versionen. Und da arbeite ich gerade dran. Mal gucken, wann das so kommt. Aber ja, klar, kannst ja, also so Streaming-Zeug mit Bands und so, weiß ich nicht. Also dann verschiebe ich es halt lieber.
Aber muss ich ranhalten mit der Schallplatte, ne? Bei den Presszeiten derzeit, das ist ja der Knaller gerade, ne? Das ist
ja
der Wahnsinn.
Ja, ich hörte davon. Es nörgeln alle. Also ich muss sagen, ich bin, also ich fühle mich da also eigentlich ganz gut aufgehoben gerade.
Wo presst du denn?
Echt jetzt in, bitte?
Wo presst du denn?
Ach, unterschiedlich.
Okay.
Ich mach so bei Flight 13 Duplications. Bin ich jetzt wieder seit einem Jahr oder 2 Jahren wieder mit den meisten Sachen hingegangen, weil in der Tat so das Handling, kurze Wege, ich kenne die halt Ewigkeiten und so, ne, und man kann da mal kurz anrufen und war davor halt lange Zeit bei GZ in Tschechien. Die können natürlich an sich preis-leistungsmäßig halt dieses alles, was so ein bisschen verrückter ist, ne, können die gut, ne, also crazy Stanzung, Prägung, you name it. Im Print sind die halt deutlich günstiger als in Deutschland produzierte Sachen. Aber im Endeffekt, klar, man wartet halt immer, ne?
Ja, richtig.
Bis die Sachen fertig sind. Aber im Moment, finde ich, ist das bei mir, hält sich das alles noch irgendwie im wie nennt man es?
In Grenzen.
In Grenzen, genau.
Im
das
Rahmen.
Habe ich gesagt, das Wort.
Im Rahmen. Aber es ist auch schon so, dass, wenn man sich das anguckt, du hast ja auch davon gesprochen, von manchen Bands dann 4., 5., 6. was für sich Pressung, man muss ja eigentlich immer wieder dann auch so Farbeditionen nachliefern. Also die Zeiten, wo man einfach nur mal so mal auf schwarz gepresst hat, die sind natürlich, das ist für keinen richtig spannend anscheinend. Also da muss man ja auch schon immer wieder auffahren, ne?
Ja, also ich mache es halt einfach ganz gerne auch, weil man die Sachen auseinanderhalten kann. Ne? Also
ganz pragmatisch.
Ich bin mir gar nicht sicher. Bei einer Band wie 1000 Augen zum Beispiel, das ist ein relativ neues Release bei mir, ist so Neo-Krautrock-Motorik, was auch immer was. NDW-Zeug, geile Platte. Sollte sich jeder, der diesen Podcast hört, mal anhören. Silberne Maschinen ist der Hit. Und auf jeden Fall bei denen glaube ich nicht, dass wenn ich da jetzt nachpresse und die Nachpressung im grünen Vinyl kommt, dass die Leute, die die erste gekauft haben, sich das Ding nur jetzt nochmal kaufen, weil es grünes Vinyl ist, sondern das ist, das kommt ganz auf das Genre an. Da, es gibt so Sammelgenre, ne? Bei Kadaver zum Beispiel, diesem Rock 70er Zeug, da ist das schon echt extrem, ne? Also da wollen Leute alles haben, einfach, ne? Ja, jede Pressung von so, ne? Und bei so 1000 Augen oder sowas ist das nicht der Fall. Da, da presse ich jetzt einfach nach, weil da Bedarf ist. Ne? Da, die Erstpressung ist weg. Die kriegen gute Presse. Also die Leute, Kritiker finden es gut und so. Und die brauchen ja halt auch Platten, wenn sie mal irgendwann wieder spielen können. Und ist halt einfach eine geile Platte, die immer da sein sollte. Okay. Und deswegen mache ich die jetzt halt in farbig und weil Flight 13 halt die Farbe auch rumliegen hatten. Ne? Ich habe halt so gefragt, was habt ihr rumliegen? Die haben gesagt, die Farbe. Ich gesagt, ja geil, go for it. Das machen wir.
Das ist klar. Na? Ja, cool, ey. Sag mal, wie nimmst du denn so diese Szene wahr, in der du dich jetzt seit so vielen Jahren bewegst? Sag mal, diese Punk, Hardcore, wie auch immer Szene. Ist sie noch aktiv? Ist sie noch rege? Gibt es genug Leute, die was machen, die wirklich aktiv sind im Vergleich zu früher?
Also, meinst du jetzt, was Platten rausbringen angeht oder was?
Ja, so allgemein, Konzerte einfach, oder? Ja, genau. Alles? Sie Shows machen, Konzerte mal, vielleicht auch ein neues Label aufmachen, dann so wie du irgendwann mal.
Naja, es passiert ja schon halt was. Ne? Hm. Also, ich ehrlich gesagt, ich bin da jetzt halt auch gar nicht so ein Scenester, der jegliche Bewegung da verfolgt. Und ich merke relativ regelmäßig, dass ich schon irgendwie in meiner Label-Bubble mich auch musikalisch so bewege. Ne? Ich krieg dann halt so mit wem die Bands vielleicht so zu tun haben oder wenn die mal über eine Platte oder Konzert oder so sprechen. Aber also das ist ja halt auch ein Fulltime-Job, da irgendwie das auf dem Schirm zu haben, was szenemäßig in Deutschland oder Europa so abgeht. Ne? Ja. Also da gibt's am laufenden Band neue Bands. Es gibt ja halt auch, also guck dir unsere Kollegen Rookie an oder Kidnap oder wenn es jetzt halt noch ein bisschen runterkocht, so Sabotage oder so, selbst Taken by Surprise machen jetzt halt eine neue Platte, die haben längere Zeit nichts gemacht und so. Es kommen und gehen halt Leute, manche bleiben länger, manche sind schneller, das ist eine fixe Idee, das ist ja halt auch bei manchmal verbrennt man halt auch einfach Geld und wenn du dreimal halt nicht wirklich Glück hast, dann hast du auch irgendwann genug Kohle, weißt du, in Vinyl investiert, das bei dir im Keller rumsteht. Also ich sehe das jetzt nicht so, dass das einschläft. Ne? Ich sehe halt eher, dass Leute eigentlich mittlerweile die besten Möglichkeit haben, Sachen selber zu machen. Das hätte ich mir einfach früher, glaube ich, auch gewünscht, so für meine Bands, dass es, also wir haben selber Sachen selber gemacht, aber also sagen wir mal so, erste Single Endfold, da habe ich ein Praktikum in der Druckerei gemacht und habe irgendwie so Schwarz-Weiß-Streifen selber an einer Offset-Maschine gemacht, habe Pappe irgendwie gefalzt und habe 1000 Dinger bei mir im Zimmer zusammengezimmert und geklebt mit Booklet und all sowas. Und das geht ja halt noch in so, also mein Sören, unser Sänger von The Now Denial hat Tom the Tummetop das Label gemacht hat, der hat halt die ersten Sachen gemacht. Der hat halt so Beihefte genäht. Also der hat 1000 Beihefte kopiert und dann mit der Nähmaschine zusammengenäht, in kleine Umschläge reingesteckt, das halt auf irgendwelche Single-Cover geklebt. Also das ist ja die 90er Jahre, haben die ersten Origami meets so Home-Arbeit Arbeiten hervorgebracht, DIY-Bereich, ne? Weil es halt einfach diese ganze Infrastruktur nicht gab, ne? Also ich hätte nicht gewusst, wo man halt einfach, klar hat man es irgendwann rausgekriegt, dass man da und da eine Platte pressen kann, aber dieser Full-Service, weißt du, dass du halt einen Cover halt auch dazu kriegst und so, und dieses Ganze, was so Bildbearbeitung angeht, das hat ja alles, sind ja, also was sich in den letzten 30 Jahren technisch getan hat. Ne? Ja. Also vom Home-Recording über so, jeder hat sein eigenes Fotostudio irgendwie mit einem Handy zu Hause und so, ne, wo du halt 1, 2, 3 relativ gute Fotos machen kannst. Das ist ja halt alles einfach irre. Ne? Ja. Und von daher, klar ist es geil, einen guten Fotografen zu haben, der weiß, was er oder sie oder Fotografin, ne, die wissen, was sie machen. Sorry, ich muss mir, manchmal schnalle ich diese Gender-Sache noch nicht so richtig und dann muss ich mich nachträglich korrigieren. Also das ist halt schon super, mit Profis zu arbeiten, aber um es jetzt halt nicht ganz so groß aufzuhängen, wenn man startet, kann man halt auch ziemlich geile Ergebnisse selber machen.
Richtig, ja.
Und halt wirklich, dass dir Bands Sachen schicken, die halt selber gemacht haben. Also ich habe letztens ja noch mit meinem Kumpel Christian Bethke vom Rama Studio, beziehungsweise Christian Bethke Mastering, mit dem habe ich geschrieben und der hat mir was geschickt von so zwei Karlsruhern und der war total irre begeistert. Der meinte, das ist echt der absolute Wahnsinn. Die haben halt alles selber im Keller gemacht. Und du hörst das und denkst, Alter, das ist die neue Wilco-Platte oder irgendwie
okay.
so, weißt du, oder die neue Shins-Platte oder irgendwie so. Ne?
Okay,
das ist einfach irre, so, ne? was Leute mit einem bisschen Skill und so ein bisschen einfach auch so Fingerspitzengefühl für so Technik und so, was die alles halt einfach selber machen können, vom Video über geile PR-Fotos, über ein Netzwerk, wo man halt so denkt, Alter, aber warum braucht ihr denn ein Label? Also ihr habt doch alles.
Okay.
Okay. Ihr könnt das doch halt einfach theoretisch. Ja, aber keiner hat Bock, sich drum zu kümmern und so. Ne?
Ja.
Also, die Frage war, wie,
ob die Leute noch so aktiv sind, ob die Szene noch aktiv ist.
Ach so, ich glaube, die sind noch aktiv.
Ja, okay.
Ich glaube, es sind Leute aktiv. Ja, du bist aktiv,
schön.
Ich bin aktiv. Du kennst halt genug andere Leute, die auch aktiv sind. So.
Okay.
Und Sachen verändern sich halt auch einfach.
No? Ja, ja, klar. Ja.
Also, Bands, die lange dabei sind, machen halt Sachen selber, machen ihre eigenen Labels, merken halt auch, ey, wir brauchen dieses ganzen Quatsch nicht mehr, guck dir die Donuts an oder sowas, ne, zum Beispiel. Oder Beatsteaks oder so. Ne? Die, das sind halt so eigene Firmen, die alles für sich selber machen. Geil.
Ja, das stimmt. Alright. Ey, dann sag ich schon mal danke für deine Zeit. Ich hoffe, irgendwann gibt's die große Sause dann. In echt.
Danke für deine
Zeit.
Es war sehr, sehr nett, da zu sein.
Alles klar. Mach's gut, ne?
Bye, bye.
Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben bis ganz zum Schluss. Nächste Woche geht's weiter mit Kathleen Older. Die hat eine PR-Agentur für klassische und zeitgenössische Musik aufgebaut an mehreren Standorten und konnte ein Investment von ca. 1 Million Euro dafür einsammeln. Also das ist total abgefahren. Sie hat kürzlich noch ein Startup gegründet. Da ist auch Holger Hübner vom Wacken involviert. Also total abgefahrene Geschichte. Das Gespräch war auch wirklich sehr großartig und ich finde sehr unterhaltsam. Lasst euch das nicht entgehen. Zum Ende hin auch noch kurz der Hinweis auf Low Budget High Spirit. Der Fab Schütze war ja auch schon mehrfach hier zu Gast und der arbeitet gerade an einer umfangreichen Printausgabe, die sehr hochwertig wird und die ihr bei Kickstarter noch wenige Tage unterstützen könnt. Schaut euch das gerne mal an. Und weiterhin der Hinweis, denkt bei Ticketing und Co. an Ticketmaster, unseren Partner hier beim Redfield Podcast. Macht's gut, habt noch eine schöne Woche. Ciao.